Es folgt Werbung.
Hast du schon mal darüber nachgedacht, den Einstieg in den Versicherungsvertrieb zu wagen? Aber Themen wie Selbstständigkeit, Provisionsdruck und Kaltakquise schrecken dich ab? Dann höre jetzt bitte gut zu. Wir, die Signal Iduna, suchen Salespartner für unseren neuen Remote-Vertrieb in München. Du bekommst von uns ein unbefristetes Angestelltenverhältnis, ein festes Einkommen und zusätzlich die Chance auf eine attraktive Bonuszahlung. In unserem modernen Büro wartet ein dynamisches Team auf dich, das dich mit vollen Kräften bei deiner Einarbeitung unterstützt. Zu guter Letzt bekommst du bei uns die Weiterbildung zum IHK-Versicherungsfachmann bzw. Fachfrau ermöglicht. Flexible Arbeitszeiten sowie die klassischen Benefits sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Für uns ist es sehr wichtig, dass du wirklich hervorragend Deutsch sprichst. Alles Weitere finden wir bei unserem persönlichen Kennenlernen gemeinsam raus. Zu schön, um wahr zu sein? Dann melde dich und finde es heraus.
Werbung Ende. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Strongerin. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich erneut Holger Guck zum traditionellen Coach Roundtable. Diesmal nur, um eure Fragen zu beantworten. Viel Spaß und spannende Unterhaltung mit Holger Guck. Ja, herzlich willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast. Heute wieder am Mikrofon. Holger Guck, einen wunderschönen guten Morgen zu dir.
Hallo, lieber Olaf. Hallo, liebe Community.
Ja, wir haben natürlich jetzt wieder höhere Frequenz bei unseren Coach Roundtable Folgen eingeschlagen, auch auf euren Wunsch. Und wir steigen heute gleich ein, weil wir sehr viele Fragen beantworten wollen, auch auf euren Wunsch, mit noch etwas brandaktuellem, was im Herbst kommen wird, von HBN Supplements, Holger. Da übergebe ich gleich mal das Wort an dich.
Genau, in der letzten Folge haben wir uns ja getauscht, der Olaf und ich. Da war ich ja sehr begeistert über Olafs Wissen in dieser Sache. Ne? Das war richtig stark. Ja, das ist jetzt so die Geschichte, die wir jetzt aktuell am Start haben. Logischerweise ist man bei der Planung von einem Supplement-Portfolio natürlich schon immer, naja, ich will jetzt nicht sagen ein Jahr voraus, aber ein halbes Jahr auf jeden Fall voraus, bis ein Jahr, weil natürlich so eine Produktionskette oder so eine, ja, so ein Produkt, bis es von der ersten Idee, bis es dann wirklich physisch vor einem steht und dann auch vorbereitet werden kann für den Verkauf, natürlich sehr, sehr viel Zeit ins Land geht. Und wie kompliziert, das trotz nur sehr weniger Komponenten sein kann, das habe ich jetzt wieder beim neuesten Produkt erfahren. Da dachte ich mir, das geht rucki zucki und das ist überhaupt kein Problem, das ist innerhalb von einer Woche erledigt, aber dem war jetzt wohl leider nicht so. Die Idee ist trotzdem extremst spannend und passt voll in die Wintersaison, Spätherbst-Wintersaison, wenn es wieder vermehrt zu Erkältungen kommt. Grippesaison, Virensaison. Und dafür habe ich mir was einfallen lassen. Wir sind dabei, zum ersten Mal bei HBN Supplements eine Lutschpastille zu kreieren. Also etwas, das man nicht einfach schluckt und wo dann der Wirkstoff über den Magen und über den Verdauungstrakt resorbiert wird, um dann eine Wirkung zu entfalten, sondern eine Lutschtablette auf Basis von Phenolen aus Cystus incanus in Zusammenhang mit Zink, die quasi einen, wenn man so möchte, antiviralen Film auf die auf den Rachenraum legt und somit diese klassischen Atemwegsinfektionen, also die First Line of Defense, die Schleimhäute, mit einer Art Schutzbarriere versieht. Dazu gibt es eine richtig gute, hat mich auch gewundert, eine richtig gute zumindest spannende Datenlage zu beiden Substanzen. Cystus ist naturheilkundlich sehr, sehr bekannt. Haben wenige auf dem Schirm. Habe ich zufällig im Rahmen der Corona-Pandemie selbst für mich entdeckt, weil ich dann natürlich auch ein bisschen geguckt habe, wie kann ich mich, wie kann ich mich schützen, wie kann ich vorbeugen. Und das habe ich tatsächlich schon selber in Verwendung gehabt. Und das, ja, finde ich einfach ein komplett smartes Produkt. Da werden wir auch sehr viel dazu sagen können. Da werden wir auch eindrucksvolle Studien zu Symptomatik von Erkältungskrankheiten, zu Dauer von Erkältungskrankheiten und so weiter bringen können und einem Einfluss, den man da wirklich nachweisen kann. Ich habe natürlich auch ein bisschen Marktrecherche betrieben und es wird tatsächlich wieder so sein, dass wir wieder mal ein Produkt rausbringen werden, das es genauso in dieser Art und Weise nicht gibt. Es gibt schon Kombiprodukte, Lutschpastillen mit Zistus und Zink. Allerdings ist da meistens die Zinkmenge unterdosiert für das, was man an wissenschaftlichen Daten hat. Oder es ist halt einfach eine reine Zink-Lutschtablette oder eine reine Zistus-Lutschtablette. Ne? Und darum, also ich fand diese Kombi extrem spannend. Und das werden wir bringen. Das wird ein Dauersupplement für mich. Das werde ich auf jeden Fall immer mal wieder präventiv nutzen. Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr vielen da draußen helfen, insbesondere denen, die auch vielleicht ein bisschen anfällig für solche Erkältungskrankheiten in den kalten Monaten sind. Ne? Also ich kann das noch nicht jetzt final sagen, dass es kommen wird, weil wir da noch in der Entwicklung sind. Wir müssen das austesten mit der Lutschpastille und so weiter. Aber das ist momentan etwas, mit dem ich sehr viel Zeit entgegenbringe, wo ich sehr viel Zeit rein investiere. Und da will ich natürlich, dass das am Ende auch funktioniert.
Ist das gegebenenfalls auch was für Kinder, Holger? Das ist natürlich eine Frage, die sich sofort den Eltern hier unseren Hörerinnen und Hörern aufdrängt.
Klares Ja, weil ich das selbst schon meinen, weil ich das Zistus zum Beispiel selbst schon meinen Jungs auch schon gegeben habe bei sowas. Mhm. Ne? Also dieses Antivirale, selbst mein Kleiner, der ist ein bisschen anfällig, was Mandeln und so weiter angeht, der lutscht mir die Zistus-Lutschtabletten auch schon mit seinen fünf Jahren. Ne? Das ist ein komplett pflanzliches Produkt, rein basierend die Wirkung auf pflanzlichen Phenolen, ne? Auf einer bestimmten Phenol. Konzentration und Zusammensetzung eben in dieser Pflanze, und da gibt es überhaupt keinen Grund, das nicht zu geben. Bei Zink muss man dann halt dann natürlich immer ein bisschen auch dann mitgucken mit der Dosierung, weil das ja dann letztlich ja dann doch auf eine Art und Weise dann doch resorbiert wird, ne? Aber grundsätzlich klares Ja, auch für Kinder.
Sehr schön. Das finde ich gut, und immer was präventiv gemacht werden kann, ja, ist deutlich besser, als wenn man nacharbeiten muss mit Medikamenten oder die Kinder oder eben auch die Erwachsenen krank werden. Und sehr, sehr häufig ist es ja tatsächlich so, dass die Kinder bei denen sind es Kleinigkeiten, die auch relativ schnell wieder weggehen, dann die Erwachsenen anstecken, und bei denen sind es dann immer richtig die Hammerkeulen. Ja,
das stimmt. Kinder stecken es immer irgendwie noch mal ein bisschen besser weg. Ne? Die Erfahrung habe ich auch. Ja.
Ich weiß noch, als meine Kleinen waren, was die so aus Schule oder Kindergarten mit eingeschleppt haben, war immer weitaus aggressiver, was ich irgendwo mir vielleicht in öffentlichen oder bei anderen geholt habe. Ja, also da muss man schon noch aufpassen. Wenn es jetzt da was gibt, was gut funktioniert, wie alle anderen Produkte, wie wir wissen von HBN ja auch, dann ist das ja eine tolle Sache.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig, richtig interessant. Freue ich mich selber schon, wenn wir das hoffentlich alles so umgesetzt bekommen, wie ich mir das vorstelle.
Gut, das klingt vielversprechend. Also zwei neue Sachen, die im Herbst jetzt kommen. Einmal das in der vorangegangenen Episode angekündigte Meno Harmony, und jetzt dann ich bin gespannt, wie sie heißt, die Lutschpastille. Das ist ja auch immer ganz spannend, und haben wir tolle Sachen, auf die wir uns da jetzt freuen können.
Denke ich auch, ja.
Ja. Gehen wir mal zu den Fragen über, und da haben wir hier tatsächlich eine ganze Menge. Kann sein, dass wir Wiederholungen drin haben, aber ich sage das jetzt auch allen Hörerinnen und Hörern dazu: Wenn wir Wiederholungen drin haben mit Fragen und die nochmal kommen, dann kommen die nicht ohne Grund. Dann ist es entweder weil sie nicht ausführlich beantwortet wurden oder weil sie immer mal wieder aufkommen. Es gibt ja keinen Grund, eine bereits beantwortete Frage nochmal zu beantworten, sage ich hier gleich dazu, ne? Weil es immer mal wieder Überlappung geben kann. Weil diese hier wurde schon gestellt, das weiß ich definitiv, aber in anderer Form. Und zwar, inwieweit ist es tatsächlich möglich, im Alter ab 40 aufwärts Muskeln aufzubauen? Gibt es dort irgendeine Beschränkung?
Okay. Magst du?
Also da würde ich mal anfangen. Also zu Frage Nummer 1, es ist sehr weit möglich, Muskulatur aufzubauen und vor allen Dingen Muskulatur zu erhalten, was ab einem bestimmten Alter sogar ein sehr viel wichtigerer Punkt ist. Das hat sich jetzt nicht auf, kein Wettkampf steht hier noch in Klammern. Ja? Kein Wettkampf steht hier noch in Klammern. Und es ist eigentlich keine Begrenzung in Wirklichkeit da. Man muss sich tatsächlich als älterer, trainierender Erwachsener damit abfinden, dass alles gegebenenfalls etwas länger dauert als bei jemandem, der hormonell voll in seiner Blüte steht. Und da mache ich keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern. Ja, ich werde natürlich als Mitte 40-Jähriger, 50-Jähriger etc. nicht so schnell Muskulatur aufbauen, wie es vielleicht der Trainierende oder die Trainierende zwischen 20 und 35 macht. Das ist ganz klarer Fall, weil da ist das hormonelle Umfeld einfach besser und es ist nun klar, dass auch im Alter das weniger wird. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, das ist relativ unbegrenzt. Also bis dein genetisches Limit da ist, kannst du Muskulatur aufbauen, aber da müssen einfach verschiedene Faktoren stimmen. Und die kann man für jede Altersgruppe eigentlich gleich heranziehen. Das ist, dass ein ausreichender Trainingsreiz gesetzt wird. Da kommen wir später noch dazu, da gibt es auch noch eine Frage. Als zweites, dass die Ernährung hier passt. Als drittes, die Regeneration. Und als viertes die Supplementierung. Jetzt werden einige Hörerinnen und Hörer sagen, ja Mensch, das haben wir so oft gehört. Ja, das ist aber auch der entscheidende Faktor. Das sind die entscheidenden Faktoren. Nur wenn die stimmen, wird es auch mit dem Muskelaufbau funktionieren. Und da gibt es auch keine Altersbeschränkungen, was das Ganze angeht. Vielleicht ein kleiner Tipp, wenn ich älter werde, ist es sicherlich nicht sehr sinnvoll, auf Teufel komm raus, das mit einem ultraschweren Gewichten zu probieren. Ja, für die älteren Trainierenden, weil ich selber einer bin, bei dir kann man es ja auch ganz langsam sagen, Holger, ne?
Na ja, jetzt komm.
Ja, komm, doch,
Will ich gar nicht hören, sowas.
ganz langsam. Mit 44,5 ganz langsam.
Ja, genau.
Ja. Ist es auch wichtig, smarter zu trainieren? Ja, also wenn ihr euch an das Training heranwagt, nehmt auf alle Fälle euch einen Coach. Das ist die erste Empfehlung. Das müssen nicht zwingend Holger oder ich sein, können aber, und lasst euch von einem Coach entsprechend instruieren, bei dem ihr aber wisst, dass der auch Erfahrung mit älteren Trainierenden hat. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn das nicht der Fall ist, wird er sich nicht mit der hormonellen Problematik und allen anderen Dingen, die damit einhergehen, vernünftig auseinandergesetzt haben, weil er es nicht musste. Deswegen guck, ob der Coach, egal wie alt er ist, der muss nicht zwingend auch älter sein, aber hat er Erfahrung mit Best-Agern, so wie ich es immer festlegen. Und dann gehst du smarter ins Training rein, der wird dir das auch zeigen, der wird dich hier nicht ein 3x3 oder 4x4 System im Powerlifting trainieren lassen, wenn du das noch nie gemacht hast. Solltest du schon gemacht haben, steht es auf einem anderen Blatt Papier. Aber meine Zusammenfassung zu dem Ganzen, jeder kann Muskeln aufbauen in jedem Alter. Ich habe 70, 80-Jährige, wo das gelungen ist, selbst mit einmal Training in der Woche. Wenn jetzt viele sagen, wie kann das gehen? Doch, das geht mit Kontinuität. Man muss es eben nur jede Woche machen. Und wir haben hervorragende Ergebnisse auch damit erzielt. Nur, auch hier gilt, du kriegst das raus, was du reinsteckst. Also ich sollte jetzt hier auch keine Wunder erwarten, wenn ich ein- oder zweimal gehe. Na, sieht schon anders aus, wenn ich bereit bin, Zeit für 4 Trainingseinheiten pro Woche zu investieren, und dann wird entsprechend das auch aussehen. Ja, hier war noch unten so ein kleiner Vermerk, Sixpack für alle möglich. Auch da sage ich ja, nur da würde ich meine Erwartungen etwas, was den Faktor Zeit angeht, nicht zu hochschrauben, weil bis man ein sichtbares Sixpack hat, muss erstmal jede Menge Fett runter, und das ist bei den meisten viel mehr, als sie glauben.
Das ist richtig. Ja, ein Haufen gute Punkte dabei. Richtig gut. Also, wir hatten uns ja in der letzten Folge hatten wir ja auch schon so eine Best-Ager-Frage, glaube ich, Olaf, gell? Da ging es um Ernährung. Da ging es um die Stellschrauben Ernährung, Best-Ager. Also denke ich mal, da kann man nochmal in die vorherige Folge reinhören, wenn man das nochmal hören möchte. Passend zum Kontext, was du gesagt hast, dass man in jedem Alter Muskel aufbauen kann, das ist ganz klar. Das ist auch wissenschaftlich gut fundiert und belegt. Da brauchen wir jetzt keine Studien, aber wenn man das in Studien nachlesen möchte, das findest du sogar bis zum Alter von 85. Signifikanter Zugewinn von fettfreier Masse mit entsprechendem Training. Logischerweise hast du da natürlich schon, was du dir erwarten darfst. Genau, gibt es da sehr, sehr viele Stellschrauben. Eine Stellschraube ist natürlich ganz klar, ob du schon viele Jahre Vorerfahrung mitbringst, so wie jetzt zum Beispiel der Olaf oder ich. Ich trainiere jetzt nächstes Jahr, bin ich in meinem 30. Trainingsjahr. Und was man sich da halt dann noch erwarten darf, was dann halt dann immer noch geht. Da ist meine Erwartung halt schon eine andere, wie wenn ich jetzt einen ganz neuen, untrainierten Best-Ager habe, den ich optimiere und dann entsprechend bei dem einen Muskelaufbau generieren möchte. Ne? Also das ist halt eine so eine Sache, wo man halt auf jeden Fall realistisch sein muss. Funktionieren tut das aber auf jeden Fall bei allem. Was du gesagt hast mit Regeneration und diesen ganzen Geschichten, das finde ich ja mit einem der wichtigsten Punkte, dass man das im Auge behält. Also dass man sich der Tatsache bewusst ist, dass so also ein Best Ager halt schon ein bestimmtes Päckchen an ja bestimmten Erfahrungen und vielleicht auch Vorbelastungen mitbringt und schon ein paar Jahre gelebt hat in dem Sinne, ne? Und dass das Alter natürlich auch gewisse altersbedingte Erscheinungen, wie du ja auch gesagt hast, im Kontext von Hormonen und im Kontext von vielen anderen Sachen mit sich bringt. Und das muss man alles berücksichtigen. Das muss man berücksichtigen im Trainingsaufbau. Da muss man gucken, was kann man hier im Einzelfall wirklich dann zumuten. Und das muss man tatsächlich auch sehr, sehr stark und stärker wie bei einem Nicht-Best-Ager berücksichtigen bei der Regeneration. Also Regeneration auf nutritiver Seite, auf Supplement-Seite und natürlich auch auf der Seite von allen anderen regenerativen Faktoren, sei es der Schlaf und sei es aber auch dann entsprechend der Trainingsaufbau, wie oft der Muskel pro Woche, wie viel Intensität kann ich da reingeben und so weiter und so fort. Muss man bei einem Best-Ager feiner machen, besser machen und individueller machen. Wo ein Junger das noch locker wegsteckt, da kann es sein, dass ein Alter dir da schon drüber rutscht und bei dem dann das Ganze suboptimal läuft. Und was du auch sehr richtig gesagt hast, ist natürlich die Verletzungsanfälligkeit. Ne? Also wenn sich halt ein Best-Ager nochmal irgendwie tragend verletzt, wenn da irgendwas passiert, da kannst du halt davon ausgehen, dass der das vielleicht nicht mehr so gut wegsteckt und dann halt nicht nach ein paar Wochen wieder genauso fit ist wie vorher, sondern dass das halt alles ein bisschen länger dauert. Und das kann einen natürlich dann schon richtig wieder aus dem Konzept werfen. Und was man im Alter natürlich nicht hat, ist Zeit. Ne? Und darum kann einen so eine eine auferlegte Verletzungspause halt schon richtig, richtig aus so einem ja, Muskelaufbaukonzept halt einfach rauswerfen. Also das geht alles mehr so in Richtung, ja, bedacht und auf die regenerative Seite ausgerichtet und angepasst und so. Also das sind halt mehr so diese Attribute, die man jetzt als 20-Jähriger, von denen man da gar nichts wissen möchte. Da hat man die Superman-Attribute, ne? Das ist halt alles bei Best Edge schon ein kleines bisschen anders, aber große Aussage ist, Muskelaufbau ist in jedem Alter möglich.
Das kann man auch einfach mal so stehen lassen. Ja, also ran ans Eisen, ja, wenn ihr was dort noch erreichen wollt und vor allen Dingen ran ans Eisen, wenn ihr abnehmen wollt. Ich habe das im Tagesgeschäft. Ich komme jetzt hier nämlich gleich mal überleiten zu einer Frage, die an mich persönlich geht, ob ich auch Lifestyle-Programme Personal Trainings Klienten betreue. Ja, überwiegend sogar. Durch diese Wettkampfgeschichte gerät das immer etwas in den Hintergrund, weil das irgendwie eine größere optische Dominanz hat, auch bei Instagram. Aber mein Tagesgeschäft ist tatsächlich das Personal Training. Seit 15 Jahren mache ich das 1:1. Und da habe ich sehr, sehr viele Best Ager und Best Agerinnen, die zu mir kommen. Auch das ist der Grund, warum ich da über ein gutes Basiswissen bei diesen Menopausengeschichten verfügte und oder verfüge. Und da kann ich eben nur sagen, wir erreichen mit Krafttraining beim Abnehmen sehr viel mehr als nur allein mit Cardio. Wenn wir dann zum Krafttraining noch die Ernährung dazu nehmen, erreichen wir noch mehr. Und wenn wir dazu noch das Cardio dazu nehmen, erreichen wir besonders viel. Und ich darf hier mal Beispiel geben, eine Klientin erwähnen, die seit Beginn unserer Zusammenarbeit im letzten Jahr im Mai über 20 Kilo verloren hat. Und das auf sehr, sehr kontinuierliche Art und Weise. Jetzt werden einige sagen, in etwas mehr als einem Jahr, was sind da 20 Kilo? Sehr konstant ist wichtig, dass der Körper das auch gut verträgt und es kein Gewichtsrebound gibt. Und es kommt noch hinzu, dass sie eine Hashimoto-Erkrankung hat. Und hier geht auch nochmal mein Glückwunsch raus an die Christina, die 70 Kilo geknackt hat von ehemals 98 runter auf 70 Kilo, das alles jetzt insgesamt in einem Zeitraum von 1,5 Jahren. Und wenn es das gäbe, würde ich Applaus jetzt zuschalten. Und da sieht man eben auch, was das für einen Einfluss hat, wenn diese drei Komponenten passen. Und die geht viermal in der Woche ins Training, die Christina. Die Christina hat ihre Ernährung komplett nach diesem Hashimoto-System mit mir gemeinsam umgestellt. Da gibt es einige wichtige Punkte, die zu beachten sind. Denn hier eine spezielle Frage, mal kommt heute, können wir das auch mal nehmen. Ich weiß, dass das auch ein Steckenpferd von dir ist, das Thema. Und sie hat ihr Cardio immer gemacht, absolviert ihre Schritte und die liebt jetzt auch, wie sie sagt, diesen neuen Lifestyle und man sieht es ihr an. Also in dem Sinne, da ist es tatsächlich nie zu spät.
Respekt, großen Respekt. Ja, klasse.
Ist auch eine gute HBN-Kundin, ja, weil gerade die Klientinnen und Klienten mit solchen Problemen mit der Schilddrüse sind bestens aufgehoben, wenn sie komplett supplementieren auch. Das haben wir auch gemerkt. Ne?
Ja.
Ja. Ja, also hier kommt dann noch ein Thema, eine Frage zum Thema Ernährung. Das gebe ich auch gleich an dich ab. Wir hatten es gehabt in der ähnlichen Form, da ging es um Eiweiß und ältere Athleten, ältere Trainierende. Ja, Holger, haben wir letztens in der
Ja,
Episode auch
richtig.
besprochen. Und da wird jetzt gefragt, gibt es denn für Best Ager einen Richtwert an Kalorien, an dem sie sich orientieren können? Sehr allgemeine Frage, sehr schwierig, glaube ich, zu beantworten, aber ich gebe sie mal an dich.
Ja, also die Frage lässt sich mit einem klaren Nein beantworten. Und zwar mit einem klaren Nein. Der Unterschied zwischen der Individualität der Person eines Best Agers und eines Nicht-Best Agers ist nicht existent. Also du hast ältere Menschen, die einen aktiven Lifestyle haben, die vielleicht sogar körperlich arbeiten. Du hast ältere Menschen, die einen Bürojob haben und denen ihre einzige körperliche Aktivität ist nochmal zum Einkaufen kurz zu fahren, die alles mit dem Auto fahren, der andere fährt mit dem Fahrrad, der eine hat einen Hund, der andere hat keinen Hund, mit dem er Gassi gehen muss. Und da würden mir jetzt noch 100 verschiedene Variablen einfallen, die sich allesamt auf das Thema Kalorienverbrauch niederschlagen. Ich bin schon kein Freund davon, mit diesen pauschalen Formeln, also Harris Benedict, ne, diese Ermittlung und so weiter, wo ja das Alter teilweise auch schon mit reingerechnet wird, da bin ich schon kein Freund aus Erfahrung, weil ich ganz einfach weiß, dass man hier nur einen groben Annäherungswert bekommt, der eine hohe Schwankungsbreite hat. Und je weiter man als Person mit dem, was man mitbringt, auch metabolisch, auch hormonell und auch von den Körpereigenschaften, aber natürlich auch von dem Lifestyle. Je weiter man da von einer bestimmten Norm abweicht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Annäherungswerte, die man sich da mit so einer Formel errechnet, dass die überhaupt nicht passen. Und dass man damit, wenn man das Ganze selber in die Hand nimmt, auf eine komplett falsche Fährte geführt wird, mit dieser dann seine eigenen Erfahrungen sammelt, auf die Schnauze fällt, da dann die notwendige Motivation braucht, um dann trotzdem nochmal weiterzumachen, um sich dann selber in die richtige Richtung dann selber rein zu manövrieren. Das ist, das ist wirklich sehr anspruchsvoll und sehr zeitaufwendig. Und das ist schwierig. Ich denke mal, die Frage rührt wahrscheinlich daher, weil man ja davon ausgeht, und das stimmt tatsächlich auch, dass man als junger Mensch in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, als junger Mensch ganz einfach einen etwas höheren Basalumsatz hat wie als älterer Mensch. Also das ist jetzt nicht nur allein abhängig von der Muskelmasse, das hängt auch mit vielen anderen Sachen zusammen, mit der Nährstoffverwertung, also mit dem Thermic Effect of Food, dann mit den nicht willentlich aktiv umgesetzten Kalorien und mit vielen Sachen, wo der Körper dann auch mit Thermogenese, also mit Wärmeentstehung und so weiter, nochmal mit den Kalorien moduliert. Ich denke mal, die Frage rührt daher. Aber daraus kannst du jetzt keine pauschale Empfehlung ableiten, wie viele Kalorien man denn als älterer Mensch jetzt ungefähr verbraucht, an was man sich halten soll, an was man sich richten soll. Da kann ich wirklich nur sagen, davon Abstand nehmen, weil das halt einfach ganz ordentlich in die Hose gehen kann. Ne? Also das ist schwierig, und da wird es von mir auch nie eine pauschale Empfehlung geben. Ne? In HBN 2.0 ist das Thema Kalorienermittlung ja auch ein großes Thema. Da habe ich, glaube ich, diese ganzen Formeln da auch nochmal mit thematisiert, mitsamt den Abweichungen. Und da gibt es aber halt auch eine Anleitung, wie man das auf unterschiedlichen Wegen mit den Kalorien halt einfach dann lösen kann. Und das kann ich euch ans Herz legen, dass ihr euch da vielleicht mal einlest. Es wäre jetzt zu viel, das alles wiederzugeben. Also eine etwas individuellere Ermittlung der Kalorien ist wichtig, weil die Kalorien logischerweise am Ende schon irgendwo die Basis dann für die weiterführende Planung sind. Das heißt, anhand von dem, was ihr euch als kalorische Basis für eine bestimmte Zielsetzung vorgebt, plant ihr ja dann die Makronährstoffe, die Verteilung der Makronährstoffe und diese ganze Geschichte. Und das ist schon ein wichtiger, ist nicht der einzige Faktor, aber ist schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor in so einem Gesamtkonzept Ernährung für eine bestimmte Zielsetzung. Und da habe ich selten erlebt, dass ein Annäherungswert über eine pauschale Formel da sehr, sehr gut funktioniert hätte.
Also da geht's immer um individuelle Anpassung, das haben wir hier schon ganz oft gesagt.
Ja, leider ist es so, ja. Mhm.
Ja, wenn einer von uns eine Pauschale hätte, ich glaube, da wären wir schon sehr reich, Holger. Ja.
Und ja.
Ja, haben wir aber nicht. Hierzu passt auch gleich die nächste Frage. Passt auch gut rein, weil du es am Rande mal erwähnt hast, auch mit dem Basalumsatz. Und zwar, was tun, wenn der Stoffwechsel eingeschlafen ist? Mhm. Greife ich mal kurz auf, bevor ich es auch wieder direkt weitergebe an dich. Stoffwechsel einschlafen so in der Form gibt's nicht. Ja, also ich will mal sagen, es gibt vielleicht 1 bis 3 Erkrankungen, wo man davon reden kann, die so einen massiven Einfluss haben, unter anderem eine totale Schilddrüsenunterfunktion oder eben Hashimoto, was ja dann letztendlich das akute Krankheitsbild ist, und vielleicht noch 1, 2 andere. Aber dass der Stoffwechsel an sich einschläft, das passiert nicht. Fakt ist, da ist entweder, wenn es dann nicht, geht's in Klammern, stand hier im Zusammenhang mit Abnehmen, sollte ich noch dazu sagen, Fakt ist, entweder ist dein Defizit nicht hoch genug, und da muss man auch nochmal erklären, wie ein Defizit entsteht. Oder schlicht und ergreifend gibt es hier einen Rechenfehler. Ja? Und ein Kaloriendefizit entsteht einmal dadurch, dass du weniger zuführst, als du verbrauchst oder dass du mehr verbrauchst, als du zuführst. Eine Mischung aus beiden wäre sicherlich komplett die beste Variante. Wenn du das erfüllst, ist das Defizit definitiv hoch genug und dir wird auch kein Stoffwechsel klassisch einschlafen. Gibt einige kleine Sonderfälle und das ist das Fahren auf sehr langen, niedrigen Kalorienleveln, aber ich glaube, das ist hier steht auch wieder, ich bin kein Wettkampfathlet, spielt das auch nur eine untergeordnete Rolle. Das wird normalerweise, wenn jemand keine Wettkämpfe macht, auch nicht so sein, dass der mit 1000 oder 1200 Kalorien über mehrere Wochen dann über die Zeit gehen muss. Deswegen meine Meinung, Stoffwechsel kann nicht einschlafen. Ne? Du musst einfach dein Defizit korrigieren.
Ja, also das ist da, ja und nein. Also eingeschlafener Stoffwechsel ist ein Begriff, der hat sich irgendwie so entwickelt. Und da schreit dann immer die Science-Based-Szene, dass die biologischen Wege, wie man einen eingeschlafenen Stoffwechsel aufzeigt, dass es sowas nicht gibt und so weiter. Also ist ein verrufener Begriff. In der Praxis gibt es so ein Phänomen, irgendwie aber schon. Das ist gar nicht so, also zumindest in meiner Praxis, das ist gar nicht so selten. Das ist dann, wenn Klienten zu einem kommen oder Klientinnen zu einem kommen, die schon stark kaloriendefizitär sich ernähren, die Sport machen wie verrückt und die dann trotzdem mit einem viel zu hohen Körperfettgehalt ankommen, wo man dann eine Kalorienbilanz aufstellt und feststellt, puh, du bist ja eigentlich 2000 Kalorien oder 1500 Kalorien im Defizit. Du müsstest ja nach den physiologischen Bedingungen des Kalorienbilanzmodells müsstest du ja eigentlich schon spindeldürr sein. Aber diese Person ist das nicht, sondern diese Person hat einen hohen Körperfettgehalt und versucht mit immer noch weniger Essen und mit immer noch mehr Sport, weil sie ja an das Kalorienbilanzmodell glaubt, diesen Zustand jetzt endlich zu verbessern. Und was sie damit macht, ist, sich immer noch mehr in eine Abwärtsspirale rein zu manövrieren, wo man dann als Coach die beschissene, sage ich mal so wie es ist, Aufgabe hat, dieser Person zu vermitteln, dass man genau den gegenteiligen Weg einschlagen muss, um aus diesem, und das ist dann wirklich ein metabolisches Chaos, wieder rauszukommen. Und solche Situationen sind, die hast du mit Sicherheit auch schon öfter mal gehabt, Olaf, kann ich mir vorstellen. Und das wäre jetzt für mich die Definition, wo ich sage, das könnte man jetzt als eingeschlafenen Stoffwechsel bezeichnen, wo dieses Kalorienbilanzmodell überhaupt nicht mehr schlüssig bei dieser Person abbildbar ist. Ne? Also das wäre jetzt was. Und also wie gesagt, da kann ich jetzt in meinen Coaching-Schützling-Ordner reingehen und da kurz die Namen durchscrollen und dann kann ich euch 15 Fälle ganz genau aufzeigen mit der Aufnahme, mit dem Körperfettgehalt und mit den ganzen Sachen, wo genau das so war. Und sage ich, das wäre für mich jetzt so ein vorsichtig gesagt ein eingeschlafener Stoffwechsel. Das sind Situationen, die kommen in der Praxis vor, die sind physikalisch nicht begründbar, aber am Ende ist es halt dann doch so, dass der menschliche Körper halt doch nochmal ein anderes Konstrukt ist wie eine Brennkammer, in die man nur irgendwelche energetischen Dinge reinwirft und zu gucken, wie ist der energetische Output daraus. Ne? Da greift dann die Sache menschlicher Körper mit all seinen Instanzen, die in der Lage sind, das Kalorienbilanzmodell mehr oder weniger stark auszuhebeln. Und das haben wir. Und das würde jetzt meiner Meinung nach alles unter ein bisschen so in dieses Schema fallen, wo die Schulmediziner sich ja immer irgendwie noch wehren, das anzuerkennen. Aber wenn du einmal über 20 Jahre im Coaching zugegen bist und da deine eigenen Erfahrungen sammelst, dann weißt du das am Ende des Tages dann schon besser und kannst das ein bisschen besser einschätzen.
Ja, also wie gesagt, das, was du da sagst, das unterschreibe ich auch. Ich persönlich weigere mich nur mit dem eingeschlafenen Stoffwechsel, weil auch hier bei dem, was du da sagst, ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Du musst halt mehr essen. Ja, damit es wieder in Gang kommt. Das ist die andere Seite. Ne? Der
Naja.
schläft, wenn es das gibt, dann ist entweder das habe ich ja gesagt, entweder das Defizit zu lang, ja, es dauert zu lang, das Defizit, oder ich habe keine Anpassung vorgenommen. Viele machen ja nur ein einziges Mal, gehen runter in einen bestimmten Kalorienbereich und da bleiben sie dann ewig. Also da spricht ja auch sehr, sehr vieles energetisch für den Einsatz von Refeeds und solchen Sachen. Also all
Ja,
diese Dinge, die wir aus dem Tagesgeschäft auch
ja.
kennen.
Aber du
Ja.
kennst es ja. Du kennst es ja. Ab und zu bin ich ja, gucke ich ja auch in Fitnessgruppen rein, weil ich das
Ja.
immer ganz spannend finde. Und wenn dann die, wenn dann von den, wenn dann die Frage kommt, warum nehme ich nicht ab? Dann gibt es halt immer mal, immer wieder, und die haben da mit Sicherheit auch in 8 von 10 Fällen recht, aber halt auch in 2 von 10 Fällen nicht. Und darum kann ich die Frage jetzt nicht pauschal so beantworten. Gibt es
Ja.
dann immer die Leute, die dann sagen, weil du nicht im Defizit bist. Ja, also nochmal, das ist mit Sicherheit in 8 von 10 Fällen richtig, weil die Leute ganz einfach ja, sie im Underreporting sind oder sich da irgendwie was vormachen oder das nicht einschätzen können. Aber es gibt halt wirklich auch die anderen Fälle. Und wenn ich das dann halt einfach da dann so feststehend und pauschal formuliere und ich erwische ausgerechnet einen von den zweien, bei denen es anders ist, dann kann es sein, dass ich mit einem lapidaren Kommentar den dazu bewege, dass er sich noch mehr in den Teufelskreislauf rein konzentriert. Und das finde ich, da wird halt in diesen Gruppen und wahrscheinlich auch vorhin immer so ein bisschen lapidar damit umgegangen. Ne? Also man hat da mit diesen Kommentaren schon eine gewisse Verantwortung. Da sitzen Leute, die sind sich unsicher zu einem Thema, die möchten sich informieren und die nutzen halt leider Gottes das Schwarmwissen. Und das habe ich schon so oft festgestellt. Mein Gott, was da teilweise für eine Scheiße kommentiert wird. Das kann man sich überhaupt nicht ausdenken. Ich bin da immer, ich kommentiere auch gerne mal, aber nicht alles. Und ich bin da aber wirklich immer sehr, sehr, sehr differenziert. Und das kann ich auch nur an alle da draußen jetzt mal nebenbei zum Thema sagen. Wenn ihr etwas kommentiert, macht euch wirklich Gedanken, was ihr kommentiert. Weil es kann sein, dass eine Person sich eure Worte zu Herzen nimmt. Und wenn diese Worte nicht stimmen oder zu pauschal sind oder zu extrem sind oder wie auch immer, dann kann es sein, dass ihr da wirklich bei dieser Person etwas Blödes auslöst. Ne? Ganz, ganz wichtig.
Richtig. Danke auch für den Punkt. Ne?
Ja.
Jetzt kommen wir noch zu zwei sehr spannenden Fragen. Frage Nummer 1 ist eine fachliche und die Frage Nummer 2 ist eine mit Beef-Potenzial. Aber okay, da werden wir schauen, ob wir uns ranwagen. Was hältst du, steht hier, was hältst du vom Training über das Muskelversagen hinaus? Das ist auch eine gute Frage, relativ komplex muss man darauf antworten. Also, ich bin grundsätzlich der Meinung, wenn der Reiz gesetzt ist, dann ist es ausreichend. Alles andere ist nur noch Ermüdung. Wie hat es gestern ein guter Freund von mir gesagt beim Training, das ist nur noch wie wenn du auf totem Fleisch herumklopfst. Ne? Grüße gehen raus an Robert hier. Und das ist schon mal so eine grundlegende, wichtige Aussage und die steht auch. Ist der Reiz gesetzt, ist es nur noch Ermüdung. Und jetzt kommt ein Aber. Es gibt natürlich gewisse Intensitätstechniken, wo man den Versagensbereich verlängert. Aus bestimmten Gründen, beispielsweise um A, ein besonderes Conditioning zu erzielen, um B, großen Workout-Load, weil das auch aus dem Powerlifting-Bereich bekannt ist, einen großen Workout-Load an einem bestimmten Tag kurz vor der Superkompensation zu bekommen. Da hat das auch seine Daseinsberechtigung. Ich bin der Meinung, dass hin und wieder die Muskulatur über das Versagen hinaus zu treiben absolut unschädlich ist. Ja, aber man sollte das nicht ständig machen, weil das eine zusätzliche Belastung irgendwann fürs Zentralnervensystem darstellt. Aber das braucht eben auch Erfahrung, um das herauszufinden. Deswegen halte ich von diesem Standard, man muss es ja irgendwann mal ein bisschen standardisieren, aber nur Standardaussagen, du brauchst pro Muskelgruppe unbedingt so und so viele Sätze pro Einheit oder pro Woche, davon halte ich gar nichts. Ne? Wenn du kannst das unterschiedlich aufbauen, wenn du jemand bist, der schon länger im Training ist, der 30 Jahre trainiert wie wir oder länger, Holger, das sagt man gemeinhin, der braucht ein bisschen mehr noch, aber ich sage immer, nee, eigentlich nicht. Ich brauche tatsächlich immer weniger an Sätzen, an Arbeitssätzen, aber dafür eine unwahrscheinlich hohe Intensität an den Arbeitssätzen. Und merke auch, wenn ich manchmal drei oder sogar nur zwei gemacht habe, dass mir das ausreicht. Ja? Und das sind
Ja.
Erfahrungswerte. Und das sind aber auch Werte und Beobachtungen, die jemand, der sich nicht damit auskennt, und deswegen ist die Frage auch berechtigt, ja, über eine Trainingssteuerung gehen sollen, die ein Trainer mit dir macht. Der sollte das mit dir genau steuern und beobachten, was passiert. Sagen wir einmal so, als Beispiel. Du trainierst in einer Einheit über das Versagen hinaus, weil du willst einen besonderen Reiz beim Beintraining erreichen, was gar nicht so absurd ist, größte Muskelgruppe, hormonellster Output, also all diese, hormonell höchster Output, all diese Dinge, die wir wissen. Dann ist es aber eben auch wichtig, dass ein guter Coach mit dir die Pausenzeiten dort steuert und das auch mit dir klärt und bespricht, wie oft du das machen sollst und in wie viel Sätzen. Ja? Man könnte dazu als Exempel mal hinzuziehen, ich mache in meinem schweren Beintraining, du weißt das ja, Holger, bei mir beispielsweise nur einen einzigen Arbeitssatz Beinstrecker. Aber der dauert 3 Minuten. Und der geht garantiert jedes Mal übers Muskelversagen hinaus. Ja, aber dafür mache ich eben bei den anderen Übungen das nicht. Das sind die Dinge der Ausgewogenheit, die man hier sehen muss, ja, um auch wirklich kein über den Reiz zu oft hinauszugehen. Also das wäre mal mein Statement zu diesem Thema. Ja.
Ja, das finde ich schon ziemlich gut differenzierter, als ich das wahrscheinlich wiedergeben kann. Also, ja, übers Versagen hinaus. Also, das ist ja, also wenn ich jetzt sage, wie würde ich das machen, dann ist übers Versagen hinaus, wenn ich jetzt nicht und nicht gespottet bin, wäre das, dass ich mich irgendwie einer Intensitätstechnik bediene, oder Olaf?
Ja, genau, ja.
Genau. Ja, okay. Also, ja, das sehe ich tatsächlich so wie du. Also ich glaube trainingswissenschaftlich, da bin ich jetzt nicht so affin wie ernährungswissenschaftlich, aber ich glaube trainingswissenschaftlich ist momentan der Konsens, dass es glaube ich für, also es wechselt sich ja auch alle 2 Wochen gefühlt, glaube ich. Ich lese es immer nur ein bisschen so am Rande, dass man das Muskelversagen an sich, glaube ich, jetzt für Kraftleistungen nicht braucht und für Hypertrophie, glaube ich, dass es gar nicht so dass es glaube ich schon gern gesehen ist, dass im Rahmen der notwendigen Regeneration dann, glaube ich, irgendwie anzuwenden. Schlage mich nicht tot, aber ich glaube, das ist jetzt momentan so ein bisschen so das, was gerade immer so propagiert wird. Aber über das Muskelversagen hinaus zu trainieren, ich glaube, da gibt es mit Sicherheit auch Literatur, aber es wird natürlich bei weitem nicht so stark diskutiert, wie das Thema, braucht es Muskelversagen für maximales Muskelwachstum oder für maximale Kraftleistungen. Ja, aus meiner Erfahrung raus wäre jetzt auch so ein Punkt, wo wir wieder beim Best Ager sind. Damit kann man auf jeden Fall hantieren. Das ist mit Sicherheit eine Form von zusätzlicher Reizsetzung, also Adaption lebt von neuen Reizen. Insofern würde ich sagen, das geht klar. Immer unter Berücksichtigung dann eben auch der Regeneration. Und da habe ich auch etwas Spannendes bei meinem Besuch bei Kinemark gelernt, wo man dann quasi tatsächlich auch dann hier sehr, 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 sehr viele Daten hat, eben zu dieser Ermüdung des zentralen Nervensystems. Und bei denen hat das zum Beispiel einen extrem hohen Stellenwert. Die machen das ja mehr so im Kraft-3-Kampf und die messen das auch wirklich. Und die sagen halt wirklich, wenn du Gas gibst, richtig Gas gibst, dann kann es sein, dass du auch jetzt nicht mit einem klassischen Bodybuilding-Training, aber mit so einem Kraft-3-Kampf-Training, dass dein Nervensystem bis zu 2 Wochen braucht, bis du wieder eine richtige maximale Leistung bringen kannst. Und das war für mich so ein bisschen so eine Wow-Erkenntnis, weil ich das einfach ja krass eingeschätzt habe, ne? Beim Bodybuilding-Training ist das ein bisschen anders, aber ich glaube, das ist schon eine ganz wichtige Komponente. Also ich sehe das so als Option. mal wieder einen neuen Reiz zu setzen, um dann wieder neue Anpassungen vorzunehmen. Aber ich sehe dahinter halt auch, wie du sagst, das im Kontext von einer sinnvollen Trainingssteuerung. Ich kann mich noch an meine jungen Jahre erinnern. Da war wirklich, glaube ich mal, eine Zeit lang gefühlt jeder Satz ein Satz übers Versagen. Da hat man sich gegenseitig gespottet, dann hat man noch super, einen super Satz hinterher gemacht, dann hat man noch einen Gigantensatz hinterher gemacht und dann ist man wirklich aus dem letzten Loch, ist man dann noch die letzten 5 Stufen dann hochgekrabbelt, auch wenn man nur Rücken trainiert hat. Sowas habe ich auch schon gemacht, aber das machst du halt im Alter, jetzt zum Beispiel wie ich jetzt bin mit 44, das machst du halt nicht so oft, ne? Weil da sagt dir dein Körper das dann schon deutlicher, dass das jetzt nichts war. Ne? Also wohl dosiert, ja, glaube ich, kann man das schon mal machen. Ne?
Ja, weil du auch lernst, den Muskel besser zu treffen. Einfach.
Ja.
Je älter du bist, das ist eine Tatsache. Du lernst, ja, den Muskel besser zu treffen. Und ich glaube, zu diesem Thema ist es ganz gut, wenn wir uns in dem geplanten Coach von Antebe mit Professor Dr. Jens Ebing, der Sportwissenschaftler ist und auch bereits einmal im Podcast war, heute hier sein sollte, aber aufgrund von technischen Problemen wir das verschieben mussten, da unterhalten wir uns mal mit ihm drüber. Da hören wir uns das mal noch validierter an, was die Meinung dazu angeht.
Das ist ja super, ja.
Ja, denn das ist auch absolut sein Bereich und auch das Thema Zusammenhang zwischen Training und Ernährung wird in der Podcast-Episode in den Vordergrund gestellt.
Das ist super, ja. Freue mich schon.
So, jetzt kommen wir zu der Frage mit Beef-Potenzial, Holger. Ich musste jetzt dann auch erstmal nachgucken, nachdem ich die Frage bekommen hatte, um wen es sich da dreht. Was halten wir von, dafür wird tatsächlich gefragt, was halten Holger und du von Sascha Mühle?
Oh. Also, ich kenne den. Sascha Mühle ist ein Mitglied meiner Liste gefährliche Ernährungsseiten. Aber der macht ja, glaube ich, schwerpunktmäßig auch Training. Ne? Ich
gefährliche Trainings macht er.
Gefährliche, genau. Ich hab bei Insta auf meiner Seite habe ich so eine Kategorie gefährliche Ernährungsseiten. Und da wurde der schon mal von der Community vorgeschlagen. Was hatte denn der damals gepostet? Ich weiß es gar nicht mehr. Der hat ja auch schon diverse Sachen über Protein erzählt und so weiter. Aber ich glaube, der ist für seine speziellen Trainingssachen da hier bekannt. Was ich davon gesehen habe, da gibt's, glaube ich, nichts groß zu sagen. Also ich glaube, dass der wirklich in seiner eigenen Welt lebt ein bisschen. Das, was der da von sich gibt mit seinem, oder und was man sich da auch so anschauen kann, das wenige, das ich gesehen habe, in Zusammenhang mit einem ja wirklich jetzt überhaupt nicht außerordentlichen Körper, in Zusammenhang mit seinem einen Titel, den er mal in irgendeinem fadenscheinigen Verband, in irgendeiner, ich glaube nicht mal richtig Bodybuilding-Klasse geholt hat. Ich persönlich empfinde das als unglaubwürdig. Aber er hat es ja trotzdem geschafft, mit seiner Meinung, die er da vertritt, wo auch immer die herkommen mag, dass er doch eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugt. Und ich habe gesehen, dass jetzt auch schon irgendwelche Influencer von irgendwelchen Lifestyle-Marken schon anfangen, mit dem wahrscheinlich der Klicks wegen irgendwelche Clips aufzunehmen und so weiter. Also Sascha Mühle macht, glaube ich, Unterhaltung. Hm. Um das mal auf den Punkt zu bringen. Ne? Der macht Unterhaltung. Der macht nicht seriösen Content, fundierten Content und wahrscheinlich auch keinen Content, wo es jetzt wirklich auf, der jetzt wirklich auf Erfahrung für irgendeine ganz spezielle Leistung beruht, die er schon erbracht hat, sondern der macht halt einfach irgendwie nur Unterhaltung. Der möchte vielleicht, ich kenne den nicht, der möchte vielleicht provozieren, der möchte vielleicht polarisieren und das schafft er wohl auch ganz gut. Und man sieht ja auch, dass die Leute auf sowas Bock haben, aber es ist halt einfach, wäre jetzt nicht meine erste Wahl, wenn mich jetzt jemand fragt, wo ich hingehen würde oder welche Seiten ich gucken würde für Trainingstipps und für Ernährungstipps, ne? Mhm. Da wäre das jetzt nicht Sascha Mühle. Aber ich will nochmal sagen, ich gucke nicht alles. Es kann auch sein, dass jedes blinde Huhn findet mal ein Korn. Es kann auch sein, dass er mal einen guten Clip gemacht hat. Das will ich alles überhaupt nicht ausschließen. Ich kriege ab und zu was geschickt und ich habe, ich guck, ich sehe das ab und zu wird mir das ausgespielt und anhand von dem, was ich da sehe, ist das jetzt mein Statement.
Also mir geht's da wie dir. Ich musste jetzt auch erstmal nachgucken, wer es war, habe mich dann aber erinnert, dass mir schon mal was in den Feed gespült wurde davon. Und ja, also ich bin mir jetzt bei ihm tatsächlich gar nicht so sicher, dass er das alles ernst meint.
Ja, das ist schon komisch, gell?
Das ist so komisch, ja. Weil der macht auf mich keinesfalls den Eindruck eines dummen Menschen. Das ist er mit Sicherheit nicht. Da kann sich auch ausdrücken und so. Manchmal entgleist er so ein bisschen, wie er es sagt, aber nichtsdestotrotz ist das alles, wie er es formuliert, da merkt man, dass das auch kein dummer Mensch jetzt irgendwie ist, der irgendwelchen Mist per se erzählt. Ihn diese vermeintlichen Rekorde, die er da im Training produziert, also 200 Kilo Bankdrücken in einer Range of Motion von 1,8 Zentimeter oder diese Rack Deadlifts, die er gemacht hat, mit was weiß ich wie viel Kilo, die er gerade nur so in der Streckung hochgebracht hat, die haben natürlich überhaupt gar keinen Mehrwert, was allgemein das Training angeht, aber vielleicht haben sie einen für ihn, das muss man auch erstmal respektieren. Ja, und ich tue mich hart bei dem zu sagen, der erzählt nur Müll. Ich glaube, der erzählt vielleicht auch gerade das, was andere sehen wollen. Und nicht, dass ich mit der Trainingsart jetzt hier sympathisieren würde. Also gleich mal dazu sagen, sowas gibt's nicht bei mir. Aber er war immerhin mal Fitness-Europameister. Das war im Jahr 2015. Das bringt er auch immer noch mit an und ist, ich weiß jetzt nicht, ob das People of Interest ist, ja, weil gleich die nächste Frage ist, ob ich den nicht mal einladen kann. Okay. Ja, wenn es euch amüsiert, ja, dann mache ich das mal. Ja. Ja. Dann lade ich ihn mal ein. Aber wer dann bei Stronger Than You irgendwie eine kontroverse Diskussion erwartet, wo jemand gegebenenfalls vorgeführt wird, der ist fehl am Platz. Das gibt's bei mir nicht. Das mache ich nicht, aus Prinzip nicht. Ja. Und ich würde ihn dann nur tatsächlich auch noch im Sinn von solchen Geschichten fragen. Aber viele der Dinge, die er sagt, wie er es sagt, die sind halt total fragwürdig, sodass ich überhaupt nicht glauben kann, dass er es ernst meint. Das ist so mein Statement. Also jedenfalls nicht immer. Und ich hatte mal ein Ding, das war eigentlich das erste, da wusste ich noch gar nicht, wer er ist. Das war mir in den Feed gespült worden bei Insta. Und da hat er was mit dem Johannes Lukas gemacht.
Ja, das meine ich. Das ist halt, ja.
Ja. Aber gut, wenn ihr euch den wünscht, dann lade ich den ein. Ja? Hm. Ich werde nochmal fragen, ne, ob es wirklich so ist.
Ja. Genau. Frag mal nach. Also hier gucke ich, ich bin jetzt gerade hier parallel drauf und er hat hier fast eine Million Aufrufe auf die Aussage, dass er schon viele Ernährungsmodelle ausprobiert hat und jetzt halt einfach momentan morgens eine Kugel Eis frisst und dann nur noch Wasser trinkt. So, das sind halt so klassische Sascha Mühle, provokante Sascha Mühle Ernährungstipps. Ne? Also, ja.
Aber er sieht, weißt du, er ist über 40, er sieht da doch noch ganz passabel aus. Also ist jetzt nicht der durchschnittliche Fitnesssportler. Ne? Vielleicht ist es genau das, was die Leute da dran reizt. Also das ist eine Kugel Eis und so weiter und dann Wasser. Das ist ja weit entfernt von der vernünftigen Ernährung. Das ist ja nur mehr als Quatsch mit Soße.
Ja, 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 und, aber da siehst du das halt. Die Leute wollen halt mit, die haben Bock auf solche provokanten Statements, auch wenn es Quatsch ist, ne? Das hat natürlich nicht umsonst fast eine Million Aufrufe, sowas, ne? Wenn ich einen Post mache, wo ich hochfundiert irgendwas erkläre, da kriege ich keine Millionen Aufrufe, weil das einfach den Leuten zu konservativ und zu langweilig ist, ne? Das ist halt eine bestimmte Art und Weise. Aber
das dauert denke, auch viel zu lange, Holger.
Ja, ich denke mal, bei uns hier jetzt hier im Podcast-Format wird halt gefragt, ob wir das für eine gute, seriöse Quelle für handfeste Informationen halten. Ne? Und da, also das könnte ich jetzt nicht guten Gewissens unterschreiben. In Summe.
Wir werden sehen, was passiert. Ja, so, last but not least, für heute mal die letzte Frage. Da haben wir wirklich sehr, sehr viel beantwortet. Ich finde die gut. Warum haben wir uns die nicht schon länger selber gestellt, Holger? Wann gibt's ein Trainingsvideo mit uns beiden? Mit dir, Ola, und mir?
Tja, Olaf, das weiß ich nicht so genau. Weiß ich gar nicht, ob ich Angst haben soll davor.
Na, also, oder ich, ne?
Ja, also, kann ich ganz schwer einschätzen. Aber ja. können wir gerne mal planen, ja. Olaf, wenn das gewünscht ist, ne?
Zwei Trainings haben wir ja schon mal miteinander, nee, drei insgesamt sogar. Wir hatten mal eins, das war im Jahr 22, im Januar. Das war damals der Auftakt mit der HBN Crew. Da warst du hier in München. Da haben wir mal eins gemacht.
Ja.
Und dann hatten wir zwei Trainings in Manchester, wobei man bei einem davon, also letztes Jahr zu WM, nicht von Training reden kann, weil da hast du dann schon nach zwei Geräten zu mir gesagt, du hörst mal lieber auf.
Ja, jetzt. Genau, das ja. weiß ich noch. Das weiß ich ja. noch. Und, ja. und einmal haben wir noch zusammen mit ein paar aus dem Stronger Than You Team nochmal hier bei GNBF irgendwo.
Ah, ja, genau. Da waren wir auch nochmal, das war bei Kiro.
Ja, bei Kiro haben wir da nochmal trainiert. Ja. Richtig. Ja, genau. Ja.
Grüße gehen auch an Kiro raus. Ich weiß, dass der immer hört. Und der ist auch ein treuer Hörer. Ja, also wir würden das, denke ich, durchaus mal organisieren. Da lassen wir uns mal filmen dabei und machen mal was Schönes. Warum nicht? Also ein schönes, gepflegtes, reifes Training.
Reifes Training, genau.
reifes Training. Aber ihr könnt uns ja auch schreiben nach der Episode, was ihr euch denn da für Trainingscontent wünscht. Das ist sicherlich besser, wenn wir etwas genauer wissen, was da gezeigt werden soll. Wollt ihr die Beine sehen, den Rücken oder eine andere Muskelgruppe. Ich finde das auch sehr, sehr wichtig, dass man das weiß, und da kann man da schon ein bisschen zielgerichteter arbeiten. Ja.
Ja, das finde ich gut. Finde ich gut, ja. Bin ich gespannt, was da kommt, ehrlich gesagt.
Ja. Ja, also fällig wäre es ja tatsächlich mal. Gell?
Ja.
Ich hätte ja gar nicht gedacht, dass das jemanden interessiert, wie ich trainiere, aber ich werde ja immer wieder gefragt, warum ich keine Trainingsvideos von mir einstelle.
Naja, da kannst du mal fragen, wieso das so ist.
Ja, weil es ist einfach zu sauber, das Training. Ja, deswegen. Ja. Da passieren jetzt keine großen Überraschungen. Das muss ich euch schon wirklich sagen. Da werdet ihr jetzt tatsächlich nichts erleben. Ja, ich kann nur davon sprechen, war ein ehemaliger Athlet, hat mich neulich besucht, der Tom Riff. Ehemaliger, kennst du auch noch, ne? Masters Over 40 Athleten, der kommt immer mal zum Training vorbei.
Ja.
Und der meinte dann auch nur zu mir, also das kann ich euch von Dritten sagen, der meinte, bei dir sieht immer noch jede Wiederholung wie die andere aus.
Ja. Aber ja, also man selber hält das vielleicht für langweilig und nicht sehenswert, aber manche Leute interessiert es einfach vielleicht genau sowas mal zu sehen, ne?
Ja,
also, kann schon sein.
Das machen wir dann auf jeden Fall. Aber du, jetzt schaffen wir noch eine. Ich habe nämlich hier tatsächlich noch eine schöne Frage drin, die ist fachlich, sie ist tatsächlich nicht so lang. Und zwar wird hier gefragt, ist es denn tatsächlich sinnvoll, dass man in der Ernährung hin und wieder, wenn man härter trainiert, einen Carb-Cycle einbaut. Wird da kurz erklärt und sagt dann noch, ich fasse es zusammen, ich überlese das immer nur so hier, Carb-Cycle, und dass man tatsächlich an Trainingstagen mehr Carbs isst, besonders an Tagen, wo man Muskelgruppen priorisieren will. Ja, kann ich mit Ja beantworten. Ja, also ich grundsätzlich agiere ich so, dass bei den Leuten, die leistungsorientiert trainieren, die sowieso an Trainingstagen mehr Kalorien in Form von mehr Carbs haben. Und da spricht sehr viel für mich dafür, einfach auch um dem Muskel nach dem Training einen maximalen Load mit Glykogen zu geben und natürlich auch auf die Art dann den Reiz, den man im Training gesetzt hat, mittels auch der Ernährung in Muskelwachstum umzusetzen.
Ja. Mhm. Ja, also ja, ich gucke gerade, ob ich das in 2.0 auch noch drin habe. Ja,
Ist drin in 2 Punkten. Ja,
habe
das
ich. Ja,
ist drin.
also die Frage wird mit einem klaren Ja beantwortet. Ich habe
Ja.
ja in HBN 1.0 vor 12 Jahren habe ich ja schon die auch den Intake von den Kohlenhydraten anhand der Glykogenspeicherkapazität des Körpers und anhand des Glykogenverbrauchs, den anzunehmenden Glykogenverbrauch der jeweiligen Muskelgruppen in einem Training festgemacht. Und das hat es auch tatsächlich, wie ich gerade sehe, mit gewissen Intensitäts Stufen auch in HBN 2.0 geschafft. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ne? Das macht auf jeden Fall Sinn. Angelehnt, wie gesagt, an die Glykogenspeicherkapazität der trainierenden Muskulatur und an den anzunehmenden Verbrauch. Das wird hier alles aufgeschlüsselt. Was ist da realistisch anzunehmen? Dass man daran quasi die Kohlenhydrataufnahme orientiert und das auch, wenn man so will, dann de dementsprechend aufbaut. Ne? Also ja, würde ich auch mit Ja beantworten.
Also haben wir das Thema, denke ich, auch ganz gut beantwortet. Ich denke, der Fragesteller hier, dem ging es in allererster Linie darum, dass er da nochmal eine Bestätigung bekommt. Ne? Denn das ist ja schon auch eine sehr spezielle Frage. Für die meisten wird es ausreichend sein, wenn sie mit einer konstanten Kalorienzufuhr da arbeiten. Aber ich muss wirklich sagen, es macht einen Unterschied, wenn du leistungsorientiert bist und an den Tagen, wo du trainierst, mehr Kalorien in den Körper auch in Form von Kohlenhydraten reinbringst. Es macht es definitiv schon allein, was die Leistung im Training angeht, wirst du einfach mehr bringen. Ja,
Ja.
das ist auch auf jeden Fall eine Tatsache. Ich denke, wir haben viel beantwortet jetzt heute, wobei es immer, das war jetzt gerade mal ein Drittel von dem, was ich offen liegen habe, Holger.
Echt, oder? Okay,
Ja,
dann haben wir noch einiges vor uns. Schön.
ich sieb aber immer schon ein bisschen aus und da sage ich jetzt gleich auch mal noch warum. Ja, also ich hab jetzt hier eine Bitte, deswegen sage ich das auch mal ganz öffentlich. Irgendwelche Blödsinn, Schwachsinnsfragen nicht stellen. Ja, das könnt ihr euch sparen. Also solche privaten Geschichten beantworten wir nicht. Ich gehe gar nicht auf irgendwas ein. Ich sag's nur, spart's euch. Ich werde es nicht beantworten. Ich werde es auch nicht an Holger weitergeben. Werde ich nicht machen. Ja, also diese Dinge und wie schon, es ist auch neulich was Politisches gekommen und sowas. Ich sage, ich haben andere Podcasts, wo das der Platz ist. Da gehe hör dir ARD, ZDF oder alle anderen politischen Podcasts an. Hier ist es nicht. Hier geht es um einen gesunden Lifestyle und ich werde hier keine Stellungnahme zu meinen Ansichten politisch geben, auch keine Stellungnahme dazu geben. War schon ein bisschen provozierend, deswegen hat es mich auch geärgert. Das ist auch der Grund, warum ich es sage. Ich werde keine Stellungnahme Namen geben zu irgendwelchen sexuellen Orientierungen, ob ich alleine bin oder nicht und welcher Religion ich angehöre. Also wer aufmerksam ist, der wird das sowieso wissen und ansonsten in dem Bereich einfach Stop Writing, ja, kommt nicht so gut. Ne?
Ja.
Ich kann auch sein, dass ich dich blockiere das nächste Mal.
Naja,
Na,
kann ich mir
so.
vorstellen, dass da einiges kommt. Aber finde ich sehr, sehr gut und auch wichtig, dass man da wirklich differenziert. Ne? Also was da einen Platz hat in einem Format wie Stronger Than You und was keinen Platz hat. Ne?
Ja, genau. Holger, ich sag ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute wieder da warst. War wieder sehr spannend, sehr, sehr kurzweilig.
Ja, absolut. Schön war's.
Und ich denke, wir haben hier auch wieder sehr, sehr, sehr viel Benefit für unsere Hörer und Hörer in der Stunde rüberbringen können. Und ja, ich sag danke, wünsche dir einen schönen Tag, mein Lieber.
Macht's gut, ihr Lieben da draußen. Ciao, ciao.
Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Schreibt uns sehr, sehr gerne auch bei weiteren Fragen, bei konstruktiver Kritik natürlich jederzeit. Ihr kennt die Kanäle hierzu. Das ist einmal personal-trainer@gmx.eu, Holger Guck bei Instagram oder olafmann.sty bei Insta und natürlich auch meine Handynummer. Könnt ihr mir gerne über WhatsApp etwas schreiben oder raufsprechen. 0173 77 39 230. Und schaut auch bitte in die Episodenbeschreibung oder in die Caption, wie man heute sagt, Caption anglifiziert. Dort findet ihr die aktuellen Kooperationspartner, so unter anderem auch den exklusiven Zugang zu HBN Supplements, wo ihr euch 15% schnappen könnt, wenn ihr über den Link reingeht. Ansonsten schaut auch bei Prep My Meal vorbei und bei Lukuchim, dort werdet ihr unter Garantie fündig, wenn ihr was sucht. So, sage ich bis bald, bleibt gesund, euer Olaf.